Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Wir beginnen heute mit einem bemerkenswerten politischen Wechsel in Sachsen-Anhalt. Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU hat seinen Rücktritt eingereicht.
Das ist interessant. Der Rücktritt wird zum 27. Januar wirksam. Haseloff begründet diesen Schritt damit, dass er zur Stärkung der Koalition der Mitte beitragen möchte.
Genau, und das ist durchaus strategisch zu sehen. Die CDU regiert dort ja mit SPD und FDP, aber in den aktuellen Umfragen liegt die AfD mit deutlichem Abstand vorn. Im September steht die Landtagswahl an.
Und da kommt der interessante Teil. Bereits einen Tag nach Haseloffs Rücktritt soll der Landtag Sven Schulze zum neuen Ministerpräsidenten wählen. Schulze ist derzeit Wirtschaftsminister und Landeschef der CDU.
Das verschafft ihm natürlich einen Amtsbonus für den Wahlkampf. Ein halbes Jahr als amtierender Ministerpräsident vor der Wahl ist politisch nicht zu unterschätzen.
Lass uns zu einem anderen Fall wechseln. In Wien hat ein hochbrisanter Spionageprozess begonnen. Es geht um einen ehemaligen Verfassungsschutzbeamten, der für Russland spioniert haben soll.
Der 63-jährige Ex-Chefinspektor Egisto Ott muss sich wegen geheimdienstlicher Tätigkeit, Missbrauch der Amtsgewalt und Bestechlichkeit verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zwischen 2015 und 2020 systematisch Daten gestohlen zu haben. Besonders brisant ist, dass er angeblich Diensthandys wichtiger Beamter des österreichischen Sicherheitsapparats an Russland weitergegeben haben soll. Sein Kontakt war wohl der untergetauchte Ex-Wirecard-Manager Jan Masalek. Und da wird es noch düsterer. Ott soll dem russischen Geheimdienst sogar bei der Analyse des tödlichen Attentats auf einen Georgier im Berliner Tiergarten geholfen haben. Er habe eine Fehleranalyse und Handlungsempfehlungen für künftige geheimdienstliche Tötungsmaßnahmen erstellt.
Das bezieht sich auf den Fall von August 2019, wo ein Georgier erschossen wurde, der von Moskau als Staatsfeind angesehen wurde. Das Berliner Kammergericht wertete das als Staatsterrorismus.
Diese Affäre hatte übrigens schwere Folgen für die Zusammenarbeit der Geheimdienste. Das damalige Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung wurde aufgelöst und durch die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst ersetzt.
Aus den USA erreicht uns eine weitere beunruhigende Meldung. Der Tod eines Kubaners in einer Haftanstalt der Einwanderungsbehörde ICE wird laut gerichtsmedizinischem Befund als Tötung eingestuft.
Das steht im direkten Widerspruch zu den Aussagen von ICE, die von Suizid sprachen. Der 55-jährige Mann soll laut Gerichtsmedizin durch Druck auf Hals und Oberkörper erstickt sein. Ein Mitinsasse berichtete der Washington Post, Wachbeamte hätten den Mann gewürgt. Er habe auch gehört, wie der Kubaner wiederholt gesagt haben soll, dass er nicht atmen könne. Die stellvertretende Ministerin im Heimatschutzministerium, Tricia McLaughlin, widersprach dem und behauptete, der Mann habe versucht, sich das Leben zu nehmen und die Wachbeamten hätten versucht, ihn zu retten. Der vierfache Vater war im Juli 2025 in New York festgenommen worden und seit September in der Abschiebeanstalt Camp East Montana inhaftiert. Das ist die größte Haftanstalt für Migranten in den USA mit bis zu 5000 Plätzen. Wechseln wir zur Wirtschaft und zu den aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Die Bemühungen um ein Kriegsende nehmen an zwei Orten gleichzeitig Fahrt auf.
Richtig, in Davos will sich Donald Trump heute mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky treffen. Trump behauptet, dass sie einigermaßen nah an einem Deal seien.
Interessant ist, dass Zelensky ursprünglich gar nicht nach Davos reisen wollte. Er hatte erklärt, angesichts der schweren russischen Angriffe habe er genügend Probleme im eigenen Land zu klären.
Aber er publizierte gestern nicht wie gewöhnlich seine abendliche Videoansprache, was ein Indiz für eine Reise in die Schweiz sein könnte. Um nach Davos zu kommen, müsste er ja zunächst mit dem Zug über Polen.
Gleichzeitig wird in Moskau der US-Sondergesandte Steve Witkoff erneut bei Putin erwartet. Trumps Schwiegersohn Jared Kushner soll ihn wieder begleiten. Die beiden waren bereits im Dezember zu Gesprächen dort.
Putin bestätigte das geplante Treffen und deutete an, auch über eine Bezahlung des Wiederaufbaus verhandeln zu wollen. Er sprach von 1 Milliarde Dollar aus dem in den USA festgehaltenen russischen Geld.
wobei seine Formulierung unklar blieb, ob es sich um Zahlungen an Kiew handeln soll oder um Aufbauarbeiten in den von Russland beanspruchten ukrainischen Territorien.
Die Positionen liegen ja nach wie vor weit auseinander. Russland beharrt auf seinen weitreichenden Forderungen: Rückzug der Ukraine aus weiteren Gebieten, Verzicht auf NATO-Beitritt und eine starke Armee.
Russlands Außenminister Lavrov forderte sogar faktisch einen Austausch der Regierung in Kiew. Die direkten Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew finden derzeit nicht statt.
Wenden wir uns dem Sport zu, und da gibt es erfreuliche Nachrichten für den FC Bayern München. Die Champions League erweist sich wieder als sprudelnde Geldquelle.
Nach dem 2:0 gegen Royala Union Saint-Gilloise stehen die Bayern vorzeitig im Achtelfinale. Das bedeutet schon jetzt über 50 Millionen Euro alleine an Prämien.
Dazu kommen noch die nicht exakt bezifferbaren Einnahmen aus der Wertprämie und den Ticketerlösen. Die Königsklasseneinnahmen dürften am Saisonende wieder die 100-Millionen-Marke übertreffen.
Erzähl mal, wie setzt sich das genau zusammen?
Jeder der 36 Champions League-Teilnehmer erhält ein Startgeld von 18,62 Millionen Euro. 12,6 Millionen kassieren die Bayern für bislang 6 Siege in der Ligaphase.
Und weitere 2,1 Millionen Euro winken bei einem Erfolg gegen PSV Eindhoven. Als Tabellenzweiter würden sie nach Abschluss der Ligaphase noch einmal 9,625 Millionen Euro erhalten.
In der K.O.-Phase geht es dann um noch höhere Summen: 12,5 Millionen fürs Viertelfinale, 15 Millionen fürs Halbfinale und 25 Millionen für den Sieger des Endspiels am 30. Mai in Budapest.
Bleiben wir beim Fußball. Der FSV Mainz 05 hat sich mit Stefan Posch verstärkt. Der österreichische Nationalspieler kommt als Leihgabe bis zum Saisonende.
Posch steht beim italienischen Erstligisten FC Bologna unter Vertrag, spielte zuletzt aber auf Leihbasis für Como 1907. Der 28-Jährige kennt die Bundesliga bereits von seiner Zeit bei Hoffenheim.
Von 2015 bis 2022 spielte er erst im Nachwuchsbereich und dann bei den Profis für die TSG. Für die abstiegsgefährdeten Mainzer ist er genau die Soforthilfe für die Defensive, die sie suchten.
Zum Abschluss schauen wir nach Melbourne zu den Australian Open. 10 Jahre nach Angelique Kerbers Triumph sind die deutschen Tennisspielerinnen früh ausgeschieden.
Als letzte Deutsche schied Laura Siegemund in der zweiten Runde aus. Die 37-Jährige unterlag der australischen Qualifikantin Madison Inglis in 3 Sätzen.
Bundestrainer Torben Belz, der damals Kerbers Coach war, zeigte sich enttäuscht. Alle deutschen Spielerinnen sind bereits in der zweiten Runde raus. Eva Lüß, Tatjana Maria und Ella Seidel scheiterten sogar schon in Runde 1.
Besonders bitter für Eva Lüß, die im vergangenen Jahr als Lucky Loserin bis in die 4. Runde gekommen war. Dieses Mal machten ihr Knieprobleme und ihre chronische rheumatische Autoimmunerkrankung zu schaffen.
Die Hoffnungen ruhen vor allem auf der 24-jährigen Lüß als deutscher Nummer 1. Tatjana Maria und Siegemund befinden sich ja auf der Zielgeraden ihrer Karrieren.
Dahinter klafft im deutschen Damentennis eine große Lücke. Die jungen Talente wie Mariella Tamm oder Eva Bennemann brauchen noch Zeit, bis sie bei Grand-Slam-Turnieren im Hauptfeld dabei sind.
Belz hofft, dass es bei den French Open im Mai schon wieder besser aussieht. Bis es wieder Erfolge wie zu Kerbers Zeiten gibt, wird es aber wohl noch lange dauern.
Das war das Daily News Briefing von Articly. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mithilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Articly übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.